2. November 2021. Zumindest ist das Erstausstrahlungsdatum dieser Sendung hier bei Radio Blau. Ja, ihr hört die Sendung Mrs. Pepsteins Welt. Die fängt jedes Mal mit einem Jingle an und in dem Jingle hört ihr einen Fetzen von Stereo Total. Eine Coverversion von Hildegard Knef Song Nichts haut mich um. In der Version von Françoise. Und ja, so lange, diejenigen, die meine Sendung schon länger kennen, ihr wisst, dass mich mit Stereo Total eine lange Geschichte verbindet, denn mein allererstes Interview, das ich überhaupt vor über 20 Jahren gemacht habe, das war mit Françoise Cactus. Nun ist leider Françoise in diesem Jahr gestorben, im Februar, mitten in einem Lockdown. Und ja, das hat uns alle sehr, sehr traurig gemacht. Mich macht es auch heute noch traurig, dass sie nicht mehr da ist. Und umso mehr freue ich mich oder habe ich mich gefreut, dass Brezel, der kongeniale Partner an ihrer Seite, mit dem zusammen Françoise Stereo Total war. Brezel sagt auch selbst, Stereo Total ist jetzt Geschichte, ohne sie geht das nicht weiter. Ja, umso mehr habe ich mich gefreut, dass Brezel mit mir gesprochen hat, sehr ausführlich. Wir haben uns in Berlin getroffen, im Proberaum von Stereo Total. Den Raum hat Brezel erhalten, ein bisschen umgestaltet. Wie es da genau aussieht, erfahrt ihr jetzt auch gleich in der Sendung. Und wenn ihr ein paar Eindrücke haben möchtet, ein paar bildliche Eindrücke, dann könnt ihr gerne auf meiner Facebook- oder Instagram-Seite mal nachschauen. Dort gibt es ein paar Fotos von unserer Begegnung in diesem Proberaum. Danke hier an dieser Stelle nochmal an die Fotografin Stefanie Loos, die uns da begleitet hat und dieses Interview ein bisschen dokumentarisch festgehalten hat. Ja, wie ihr euch denken könnt, geht's natürlich in diesem sehr langen Gespräch, das ihr jetzt gleich hören werdet, ums Sterben, um den Tod, um den Umgang damit und aber auch ein Stück weit ja, um Françoise selbst. Wie war sie eigentlich? Was hat sie ausgemacht? Dass sie eine ganz besondere Person war, das ist, glaube ich, allen klar, die Fan von ihr und Fan ihrer Musik waren, Fan ihrer Kunst waren. Und ja, mit Brezel habe ich da jetzt wirklich lange und ausführlich drüber gesprochen. Wenn ihr selbst mit dem Thema Trauer, Sterben, Tod hadert, euch dem nicht aussetzen möchtet, dann empfehle ich euch lieber den Griff zu einer Stereo-Total-Platte, als jetzt diese Sendung zu hören. Aber ich freue mich natürlich über jede Person, die jetzt zuhört und freue mich auch über Feedback eurerseits. Und natürlich sagt es bitte auch gerne weiter. Schickt auch anderen diese Sendung. Im Anschluss an die Erstausstrahlung könnt ihr die Sendung auf Mixcloud nachhören. Und das reine Interview gibt's auch in meinem Pepcast zu hören. Den gibt's auf Soundcloud, aber auch auf Spotify. Ja, und wir starten jetzt in die Sendung erstmal natürlich mit einem Song von Stereo Total. Am kommenden Freitag erscheint dann ein Plattenbox von Stereo Total, an der Françoise auch noch mitgearbeitet hat. Dazu erfahrt ihr auch im Interview mehr. Und die Lieder heute in der Sendung stammen von der Platte Nummer 7 in dieser Box, die nennt sich Chanson Hysterique und da gibt es nochmal Unreleased Tracks von Stereo Total, kompiliert von Françoise und Brezel selbst und ein paar andere Songs habe ich dann auch noch ausgewählt für diese Sendung, die einfach thematisch meiner Meinung nach gut passen. Ja, und ich wünsche euch jetzt, auch wenn das ein ernsteres Gespräch an manchen Stellen ist oder euch vielleicht auch das ein oder andere bewegen wird, zumindest ging es mir so während des Gesprächs, wünsche ich euch trotzdem viel Freude beim Zuhören.
Je suis venu te dire que je m'en vais Et tes larmes n'y pourront rien changer Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu sais pas que tes gémis à présent personnent l'heure. Des adieux à jamais. Je suis au regret de te dire que je m'en vais. Oui, je t'aime, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien vers l'aile, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes tes gémis à présent car sonne l'heure. Des adieux à jamais. Je suis au regret de te dire que je m'en vais. Car tu m'en as trop fait.
Also es ist ein trauriger und auch ein schöner Anlass, warum wir uns heute treffen. Ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein und würde gerne erstmal wissen, wie es dir geht.
Der Tod von Françoise hat natürlich mein ganzes Leben in Grundfesten erschüttert, aber ich will mich deswegen nicht beklagen. Das ist jetzt eigentlich anders. Das Einzige, was ich wirklich beklage, das ist, dass Françoise tot ist, obwohl sie eigentlich gerne noch länger gelebt hat und auch noch viel vorhatte.
Vielleicht kannst du erst mal kurz beschreiben, wo wir hier eigentlich gerade sind. Du hast mich ja nämlich hierher eingeladen und Radio, man kann ja nicht sehen, wo wir sind. Deswegen musst du es mal ein bisschen beschreiben, wo wir sind.
Also wir stehen hier unter einer zugigen Brücke. Nein, wir sind in unserem Proberaum, den wir seit 1992 hatten, hier im Rauchhaus, im Keller des Georg von Rauchhauses, das erste besetzte Haus Berlins. Über das es auch das Tonsteine Scherbenlied gibt. Und Françoise ist sogar noch viel länger hier im Haus gewesen. Die hat allerdings einen anderen Raum, der war hier ein paar Türen weiter. Da hat sie mit ihrer ersten Band Lilolitas geprobt. Seit 1984 ist sie, glaube ich, hier in dem Haus gewesen. Und wir haben dann, als wir es der Total gegründet haben, haben wir diesen Raum hier bekommen oder sind jemand reingegangen, gemeinsam mit anderen Bands, die sich inzwischen aufgelöst haben. Jingo de Lunch gab es hier drin, The Waltons, The Strange Man. Das sind jetzt nur so, Mutter war auch mal, glaube ich, hier drin. Also sind jetzt nur welche, die mir so schnell einfallen. Und wir haben dann über die Jahre, wir hatten auch immer andere Bands hier mit drin. Chris Lo Haas war mal eine Zeit lang hier, der von Duff und eine Band namens die Zen-Faschisten, die haben sie nach der Zeile in dem Dead Kennedys Lied benannt. Und jetzt vor einigen Jahren haben wir es dann, weil die sich auch dann irgendwie alle aufgelöst haben, habe ich das dann, also vor 15 Jahren immerhin schon, wir haben auch immer unsere sehr viele Platten hier aufgenommen in diesem Raum. Und dann habe ich es mal richtig umgebaut, dass es jetzt eigentlich wie ein Studio ist. Auf technisch gesehen 8-Spur-Kassettenbasis, aber ich habe ganz viele Bands dann aufgenommen in der Folge. Für also die Ponys auf Pump, Pisse, Puff, ich kann sie alle schon gar nicht mehr aufzählen, aber so insofern habe ich das so ein bisschen vergesellschaftet. Also war dann nicht mehr nur unser Proberaum, sondern auch eben Aufnahmeraum für ganz viele.
Wenn ich mich hier so umgucke, dann sehe ich an den Wänden halt viele Frauenporträts eigentlich, Bandfotos, Musikerinnen. Françoise habe ich auch schon hier irgendwo hängen sehen, mehrfach wahrscheinlich. Hängt hier noch eine Fahne und natürlich ein Kronleuchter und fancy Boomboxen mit Beleuchtung. Also es ist ein toller Raum, aber es sieht jetzt nicht aus wie das professionellste Studio, aber das hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Aber es ist ja dann ein mega legendärer Raum, weil ja da wahrscheinlich alle eure Platten aufgenommen sind oder fast alle, oder?
Ja, fast alle. Also wenn wir nicht auswärts in ein Studio gegangen sind, aber auf jeden Fall unzählige unserer Aufnahmen sind hier entstanden und natürlich haben wir die ganzen Lieder hier komponiert. Und naja, als ich den Raum, wie gesagt, vor 15, 20 Jahren renoviert habe, vorher sah der aus wie eine Räuberhöhle hier. Also das war alles mit Schallisolierung und das habe ich dann alles mal, weil wir ja auch gar nicht so laut sind, habe ich das alles mal weggepackt und dann hat François mir so einen Fahrplan gegeben, wie das hier also dekoriert werden sollte. Und natürlich, sie langweilt sich, Typengesichter anzugucken, deswegen wollte sie ja Frauengesichter haben und ich habe dann so große, riesengroße A0 oder A2 oder A1 schwarz-weiß Kopien von diesen ganzen Nouvelle Vague Frauen gemacht. Also da liegen Anna Karina, Leo.
Das rechts ist Françoise.
Da ist Françoise, ja, da ist Brigitte Bardot, Françoise Hardy, so diese Sängerin, ein altes Poster von ihrer Band Lolitas mit der, was auch dieses Filmposter mit eingearbeitet hat. Und im Moment ist es hier auch ganz schön voll, weil hinter diesem Vorhang befindet sich jetzt das sozusagen das François Cactus Archiv. Da habe ich ein riesiges Regal bauen lassen und da ist alles drin, was sie so ihr Leben über gesammelt hat. Also oben ist ihre Kunst, dann ihre Tagebücher, ihre ganz viel so Literaturentwürfe oder auch Kurzgeschichten, die nie veröffentlicht worden sind, aus den 80er Jahren auf Französisch, also alles da. Dann habe ich da in einer Ecke, habe ich noch, ich glaube, 7 Kisten mit kleinen Gegenständen, die sie in der Wohnung hatte, überall. Also sie hat, du hast es ja auch mal gesehen, unglaublich viel Kremskram stand irgendwo und das habe ich, also die Freunde haben sich viel mitgenommen, aber, beziehungsweise jeder hat sich was ausgesucht, Erinnerungsstücke, den Rest habe ich aufgehoben und bringe den jetzt nach und nach immer zu dem Grab hin, damit man da auch mal was zu gucken und es gibt jede Woche was Neues und es gibt immer was zu lachen oder sowas. Also so, ich versuche es ja auch irgendwie zu dekorieren, um jetzt auch so diese, wie wir das auch schon bei der Beisetzungsfeier versucht haben, also jetzt nicht, wenn dann zum Lebensende, dann wird es jetzt plötzlich ernst oder sowas, sondern wir haben versucht, eine Beerdigung und jetzt auch das Grab so zu machen, wie sie gelebt hat, also als Nonkonformistin und eine, die die Regeln oftmals nicht mal gekannt hat, die sie gebrochen hat.
Vor 8 Monaten ist jetzt Françoise gestorben. Es ist jetzt eine Weile her, aber eigentlich auch nicht wirklich eine lange Zeit. In der Woche nach ihrem Tod gab es eine Radiosendung bei Radio 1, die du gemacht hast, wo, glaube ich, unheimlich viele Menschen daheim vom Radio saßen und auch mit dir gelitten und sich aber auch mit dir gefreut haben. Ich fand es total toll, dass du das gemacht hast, weil, ja, keine Ahnung, das war ja dieses Pandemie-Ding und man konnte dann auch nicht irgendwie zur Beerdigung gehen oder, ne, und ich weiß nicht, wie ging es dir damit? Konntest du das nochmal anhören? War dir das dann auch unbedingt ein Bedürfnis, das auch zu machen? Das war ja irgendwie so, dass eigentlich ihre Sendung hätte laufen sollen.
Nachdem sie die Diagnose hatte, also schon vorher, haben wir die Sendung eigentlich immer zu Hause aufgenommen. Also wegen der Pandemie konnten wir nicht mehr in das Studio gehen. Das heißt, wir hatten das schon eigentlich technischer. Und einmal habe ich sogar eine Sendung bei ihr in Frankreich aufgenommen. Sie war ja dann nochmal 3 Monate bei ihrer Mutter. Nachdem sie die Diagnose hatte, hat sie ja die Sendung immer fortgesetzt. Also sie hatte dann so ein Atemgerät, aber es hat auch nicht weiter gestört oder manchmal hat sie es abgenommen für die Moderation. Sie hat sich um die Musik gekümmert, das immer noch ausgewählt. Also so, das war auch immer noch so eine ganz lustige Beschäftigung von ihr. Und dann musste natürlich dann monatlich fertig gemacht werden, 2 Stunden. Und dann am Morgen ihres Todes, also sie ist um 7 Uhr gestorben, und dann rief am Vormittag der Heiko von Radio 1 an, hat uns gefragt, na, wo ist die neue Sendung? Ich muss sie jetzt zurechtschneiden. Dann habe ich gesagt, es gibt keine Sendung, es wird auch keine mehr geben, die ist heute früh gestorben. Und dann sind wir übereingekommen, dass ich sozusagen die letzte Sendung, wo ich dann auch sehr dankbar war, dass ich das machen konnte. Sie hatte auch schon Platten ausgesucht, aber die habe ich dann beiseite gestellt und mir eher welche rausgesucht, die dann meiner Meinung nach dem Thema angemessener waren oder wo mir direkt Geschichten zu ihr eingefallen sind oder so. Und insofern war es schön, das zu machen, sich auch an alles zu erinnern, aber dadurch natürlich, ich habe das in dem Wahnsinn der direkt rauf auf den Tod folgenden Tage dann ganz schnell aufgenommen, und dadurch bin ich auch manchmal auf eine Art und Weise emotional, wie man sonst vielleicht nicht so, wie es nicht so angebracht wäre im Radio. Aber hab das dann so gemacht, und später habe ich mir die Sendung sogar angehört mit Freunden. Wir haben da alle zusammen gesessen, und das war aber auch so, dass wir haben geweint und uns umarmt, und also obwohl ich jetzt schon wusste, welches Lied kommt als nächstes, war es trotzdem nochmal so, dass ich wenigstens mit ein paar Leuten da mich auch dann verbunden war, ja.
Und habt ihr da vorher drüber geredet, wie das dann sein wird? Also ich meine, sie hatte ja Krebs, es war ja vielleicht dann irgendwann auch klar, dass sie es nicht schafft. Also habt ihr drüber geredet, wie du mit ihrem Erbe umgehen sollst, darfst, kannst, oder?
Nee. Ich habe immer gesagt, ich glaube es, wenn sie tot ist oder sowas. Also ich habe nie mit ihr den Tod diskutiert. Und ich habe immer gesagt, ey, guck mal, du bist seit 99 chronisch krank mit dieser krassen Knochenkrankheit. Du hast dieses mit den Lungen bekommen. Und die haben dir schon 99 verboten, überhaupt Schlagzeug zu spielen, um deine Knochen zu schonen. Und da fing es ja gerade erst an mit den schlimmen Touren. Da waren wir praktisch das ganze Jahr unterwegs oder die ganzen Jahre immer unterwegs. Und es sind so viele Wunder passiert. Also sollte sie irgendwann sterben, dann weiß ich, okay, das war es jetzt wirklich. Aber bis dahin gehe ich mal davon aus, dass es weitergeht und dass es immer einen Weg gibt. Und ich habe auch zu ihr gesagt, es gäbe so eine neue Idee, die ich hätte. Ich hätte auch schon mal mit dem Verleger Martin Schmitz drüber gesprochen, weil überall lagen Zettel rum. Da war immer eine Note und ein kleiner Satz daneben. Und aus dem Satz wollte sie dann ein Lied machen. Es war immer so, also ich wäre so gern zu schön für dich. Das Lied hat auch mal so angefangen. Und dann hatte ich mir gedacht, ich nehme diese ganzen Zettel mal, fotografiere die ab und lasse dann ein Buch draus machen, wie so ein Gedichtband, nur mit so kleinen Miniatur-Haikus. Und dann gehen wir damit auf Tour. Das wird eine ganz einfache Tour für dich. Du kannst sitzen. Kannst die Dinger vortragen, was ein bisschen was drüber, also reden, kannst du ja frei sprechen, und dann spielen wir ab und zu so Lieder, und ich habe nur so ein kleines Klavier oder so ein kleines Keyboard dabei, und ganz einfach, und wir müssen uns keine großen Sorgen machen, wir reisen einfach so gut gelaunt durch die Gegend, also über solche Sachen haben wir diskutiert, und sie hatte mir, das war allerdings Jahre vorher schon mal, in sehr betrunkenem Zustand eine Art Testament geschrieben, und da stand drin so: Brezel, du kannst deine ganzen Sachen haben und benutzen. Ich will, dass meine Freunde alle was bekommen, und ich will, dass alle zu meiner Beerdigung kommen, und ich will, also es war so lustig formuliert auch. Das sah so aus, als ob es auf einem schwankenden Schiff geschrieben worden wäre, so zu einer krakeligen Schrift. Und dann haben sie mich nachher gefragt, als es um das Erbe praktisch ging. Ich brauchte so eine Art Erbschein. Dann haben sie gesagt, gibt es ein Testament? Da habe ich gesagt, ja klar. Und habe diesen Zettel rausgeholt, weder datiert noch, noch mit bürgerlichem Namen unterschrieben. Das haben sie dann aber akzeptiert. Und dann bin ich praktisch ja jetzt so der Erbe, was natürlich ganz gut ist, dass es dadurch jetzt dann auch möglich ist, so diese Sachen, also es ist jetzt klar, wem die, diese Rechts, gibt jetzt keinen Bruch oder sowas, wo...
Kein Streit um die Rechte von irgendwas sozusagen, ja.
Bei François wäre das nicht zu erwarten gewesen, weil selbst wenn wir jetzt nicht verheiratet wären, wo ich glaube ich sowieso automatisch der Erbe bin, ja, aber...
Ich wollte gerade sagen, sie hat doch auch verheiratet.
Ja, also ich glaube, wir waren in mehrerer Hinsicht abgesichert. Wir waren verheiratet und hatten dieses Wasser dichte Testament, aber selbst bei ihrer Familie, da wäre nicht zu erwarten gewesen, dass es irgendwelchen Stress gäbe. Es gab ja bei Rio Reise zum Beispiel, da war ja, dass die Familie dann einfach sich bei, ich weiß es nicht genau, ich will auch nichts Falsches sagen, aber wie ich es gehört habe, dass sie sich bei manchen Sachen dann quergestellt hat, wenn es um Wiederveröffentlichungen ging, oder also der Lanrue, der ja wohl auch viele von den Liedern geschrieben hat, der hat nur gesagt, Fenne, den Namen Möbius hört, also den Namen der Familie, dann kriegt er schlechte Laune. Aber ich lasse es jetzt mal so stehen. Und was ich gehört habe, dass Rio Reise auch noch mal heiraten wollte vor seinem Tod, um sowas eben zu vermeiden, dass die Rechte der Lieder an jemand fallen, der das vielleicht dann nicht nur verwaltet, sondern auch auf eine bestimmte Art und Weise eine politische Zensur? Ist das jetzt schon zu hart, das zu sagen? Mache ich mich jetzt hier schon strafbar? Also im Grunde genommen so, sage ich mal, einfach so nicht in seinem Sinne damit umgeht.
Und ihr habt aus Liebe geheiratet, weil eigentlich ist so, Brezel und François sind verheiratet, auch irgendwie eine lustige, also wenn man, lustig, weiß ich nicht, aber es ist ja schon so eine, so was Bürgerliches.
Na, wir waren aus Liebe zusammen und auch so lange Zeit. Und geheiratet haben wir, weil sie war irgendwann mal krank. Ich bin ins Krankenhaus gegangen und die haben mir einfach keine Auskunft gegeben. Und sie war ja eigentlich Lehrerin oder, ich weiß nicht, vielleicht wäre sie sogar Professorin gewesen. Auf jeden Fall hätte sie arbeiten müssen, weil sie als Jugendliche immer so eine Begabtenförderung bekommen hat und die ihr das Studium finanziert haben. Aber so theoretisch hätte sie, wäre sie verpflichtet gewesen, eine bestimmte Zeit zu arbeiten in Frankreich. Und das hatte sie dann, weil sie auch hier immer noch, und irgendwann war das auch mal klar, das wäre besser, wenn ihr jetzt noch mal heiratet, um damit auch klar ist, sie ist hier in Deutschland verheiratet und ist hier wohnhaft und arbeitet hier. Und so gab es mehrere, also so eher sachliche Gründe zu heiraten, aber es war natürlich auch, also auch immer eine romantische Geschichte oder sowas, aber wir wären jetzt von uns aus nicht den, was ich auch vorhin schon meinte mit der Beerdigung, die bürgerlichen Wertvorstellungen waren bedeutungslos. Ja. Dafür.
Du hast es vorhin schon gesagt in deinen ersten Worten, sie hätte so gerne noch weitergelebt. Du hast den Satz auch schon gesagt, als wir telefoniert haben und uns für dieses Interview verabredet haben. Und also sofort habe ich gedacht, ja klar, also eigentlich will ja jede Person weiterleben. Ja, ich weiß nicht, trotzdem wie, also gibt dir der Satz auch irgendwie so Trost oder so? Ich weiß nicht, oder ist es eher, macht es eher schlimmer?
Ne, das ist schon so, dass es mich auch tröstet, weil ich habe am Anfang habe ich sehr starke, natürlich stark getrauert, aber ich habe auch immer diesen Gedanken gehabt, was hätte ich machen können oder was hätte ich noch für sie machen können oder auch was habe ich falsch gemacht oder was habe ich ihr angetan oder so. Also das sind Sachen, die mir im Kopf rumgegangen sind, bis hin zu, dass ich mich an manchen Sachen, für manche Sachen schuldig gefühlt habe, die ich in der Vergangenheit gemacht habe und die da vielleicht einfach so waren, wie sie waren. So war das Leben, jetzt gab es einen Streit oder sowas, aber die mit dem Tod plötzlich in meinem Gefühlsleben eine andere Bedeutung gekriegt haben. Und dann hatte ich mich mit einer Frau unterhalten, die hat mich ganz gut beraten und die hat mir dann eben das gesagt, naja, dass diese Art von Trauer auch mit Schuld oder sowas, das ist oftmals eigentlich sehr selbstsüchtig oder sowas, das hat nur mit einem selber zu tun, aber das und es kann sogar so weit gehen, dass weil der Tod sowas Unbegreifliches ist, dass sich das Gehirn so diese um es überhaupt begreifen zu können, diese Hilfestellung macht, ich bin schuldig oder sowas, also nur um es irgendwie, also wie verdreht, ne? um es überhaupt fassen zu können. Und dann hat sie eben diesen schönen Satz gesagt, das einzig Schlimme ist, dass sie tot ist oder sowas. Der Rest ist, also so auch diese Art von Trauer oder sich auch in diesen entweder Schuldfragen oder auch so in diesen, vielleicht noch nicht mal dann Schuld, aber so in diesem auch wahrscheinlich Selbstmitleid so zu verlieren, dass das eine rein egoistische Sache ist. Und dann habe ich wie das auch mal abgeschlossen für mich und gesagt, naja, wirklich, das Schlimme ist, sie ist tot. Ne? Und das ist, der Rest ist im Grunde genommen gleichgültig. Ne? Und alles andere hätten wir, mir ist auch die Band in einem gewissen Hinsicht gleichgültig oder sowas. Das war lustig, weil wir das zu zweit gemacht haben und jetzt bin ich froh, dass es auch mit der Box so einen schönen, würdevollen Abschluss gibt. Und aber das Schlimme ist eigentlich wirklich, dass sie nicht mehr da ist. Ja, ja.
Ja, und du hast auch gesagt, dass wir vermissen werden, dass sie die ganze Zeit lacht. Ich habe auch gedacht, es wird das erste Mal sein, dass nicht einer von uns permanent unterbrochen wird.
Ja, na klar. Dadurch, dass sie sehr fix denken konnte, rhetorisch sehr klug war und, ich sag mal, meinungsstark war, hat sie das natürlich auch immer gerne kundgetan. Und, aber andererseits auch wieder die Gespräche belebt. Ich habe auch mich jetzt gerade an so eine, das hatte sie mir mal erzählt, dass die alle sie vollkommen entsetzt angeguckt hätten. Sie sei bei einem Abendessen gewesen und dann hätte irgendeine, weil es waren so verschiedene Freundinnen, und irgendeine hat dann gesagt über eine weitere Frau, die gar nicht anwesend war, die hätte sich mal über Françoise beschwert, dass sie hier immer im Mittelpunkt stehen wollte. Und dann hat Françoise, das hat sie mir dann so lachend erzählt, und die anderen wären so entsetzt gewesen, dann hätte sie geantwortet, natürlich will ich immer im Mittelpunkt stehen. Also, was für eine Frage.
Nee, und auch völlig zu Recht. Also ich habe, keine Ahnung, mich ja auch mit mehreren Leuten dann nochmal über sie unterhalten und über so Begegnungen, die Menschen mit ihr hatten. Und ein Punkt, der so immer wieder aufgetaucht ist, war so dieses, wenn viele sie auch angehimmelt oder verehrt haben oder in sie verknallt waren oder was auch immer, sie hat es trotzdem irgendwie so drauf, dass man, sobald man mit ihr geredet hat, das Gefühl überhaupt nicht mehr hatte, man spricht jetzt mit jemand ganz Besonderem. Also das ist bei mir so hängen geblieben. Also so war auch meine erste Begegnung mit ihr. Das war auch damals bei euch zu Hause und sie hat erstmal einen Kaffee über die Schuhe gekippt. Ja. Und dann war halt so meine Aufregung auch voll weg. Also ich meine, sie hat es sicher nicht inszeniert, aber das finde ich, ist ja toll an ihr.
Ja, das stimmt. Also dass sie so... ist selten bei Leuten, dass die so völlig unverstellt sind wie Françoise. Also die einfach so, als würde sie so direkt reagieren, ganz normal und da gar nicht weiter drüber nachdenken. Und auch so eine andere Freundin, mit der ich mich unterhalten habe, so eine Künstlerfreundin mit der sie zusammen Comics gezeichnet hat, die hat mir erzählt, dass sie so einen Satz von Françoise sich auch immer wieder vorsagen würde, den hätte die ganz oft gebraucht, auch gerade wenn jemand ihr was vorgeworfen hätte oder irgendwas an sie herangetragen hätte, was Kritisches, dann hätte sie gesagt, na und? Ja. und das würde ihr in vielen Lebenslagen auch weiterhelfen. Und seitdem sie mir das gesagt hat, hilft es mir auch weiter.
Ja. Na und?
Bad News from the Stars. Bad News from the Stars. Bad News from the Stars. Bad News from the
Dann lass uns doch über die Box sprechen, die du jetzt auch schon erwähnt hast. Die heißt Party und die Konformist. Nee, pas Quatsch. Chanson Hystérique heißt die Box. Und das sind sozusagen eure ersten Platten von 95 bis 2005 nochmal so als Boxset veröffentlicht. Und eine siebte Platte kommt dazu, die Party und die Konformist heißt. Auf einen Song von euch auch referiert, den ich sehr liebe. Ja, vielleicht kannst du erst noch mal was erzählen. Ihr habt ja zusammen angefangen, auch daran zu arbeiten noch.
Also Françoise hat mit mir zusammen diese Box geplant. Das war sowieso schon letztes Jahr und das wäre eigentlich auch sogar schon letztes Jahr rausgekommen. Und weil wir dann damit auf Tour gegangen wären, das wäre so eine, das kam die Anfrage von Tapete, wollt ihr diese Box machen? Da haben wir gesagt, ja. Und als dann die Pandemie kam, haben wir uns nicht mehr beeilt. Weil es war klar, so schnell gehen wir nicht auf Tour. Wir können uns jetzt auch noch ein paar Monate mehr Zeit lassen und das ein bisschen gründlicher machen. Dann kam die bin ich nochmal den Fotografen besuchen gegangen, der das Foto von Monokini macht, wo sie nackt auf so einem Hundefell sitzt. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, hast du noch zufällig andere Fotos aus der Serie? Und das war auch so ein lustiger Moment, weil er stand vor seinem Regal in dem so, und dann hat sich nur so hinter sich gegriffen und hat so ein Plastikordner rausgeholt, in dem alle Dias drin waren aus dieser Serie. Hat er alles aufgehoben. Deswegen ist jetzt auch vorne auf der Box ein anderes Bild aus dieser Serie drauf. Und dann hat Tapete noch gesagt, sie würden immer so ein Heftchen oder ein kleines Buch über die jeweilige Band, sie haben schon Erfahrungen in diesen Boxsets, würden sie dazu machen. Da habe ich gesagt, das ist langweilig. Bei Stereototal war die Band ohne Skandale, da